Science und so. Wissenschaft küsst Kultur. Der Podcast. Unterstützt von der Hochschule Fulda. Mit Shaggy Schwarz und Professor Dr. Sascha Skorupka.
Hallo und herzlich willkommen zu Science und so, Wissenschaft küsst Kultur. Wir sind wieder zurück mit der neuen Ausgabe. Mein Name ist Shaggy Schwarz, an meiner Seite wie immer Professor Dr. Sascha Skorupka. Hallo Sascha.
Hallo Shaggy, schön, dass wir wieder zusammensitzen. Ich freue mich sehr.
Ich freue mich auch sehr und ich freue mich sehr, dass wir heute gar nicht wirklich zusammensitzen. Das ist auch, ja, wir hatten das schon mal in der letzten Staffel gehabt, aber diesmal haben wir es nicht geschafft, in eine Stadt gemeinsam zu kommen. Wir sind digital zugeschaltet. Passt auch ein bisschen, oder?
Ja, das passt zu dem Thema, genau. Ja, das letzte Mal haben wir das gar nicht verraten, weil wir gedacht haben, sagen wir es lieber nicht, aber warum verrätst du das heute? Weil es so gut zur Digitalisierung passt.
Ganz genau.
Zum Entörtlichen sozusagen der Person, ja. Ja, wir schaffen es gerade nicht, in einer Stadt gemeinsam zu sein und wollten aber trotzdem einen Podcast aufzeichnen. Und ja, machen das jetzt auch, was aber ein bisschen schade ist, dass wir uns nicht gegenseitig sehen können und uns dann mit den Blicken die Bälle gegenseitig zuwerfen können. Aber mal gucken, machen, was so geht, ja auch.
Aber könnten wir ein besseres Thema auswählen dafür, dass wir nicht zusammen sein, als Digitalisierung? In der heutigen Zeit ist es gar kein Problem, sich miteinander zu unterhalten, miteinander in Kontakt zu treten, selbst einen Podcast aufzunehmen, ohne dass man in einem Raum in meinem Studio sitzen muss. Nein, du sitzt bei dir zu Hause in Hannover.
Ja.
Und ich sitze bei mir zu Hause in Neukirchen im Schwalm-Eder-Kreis. Wir treffen uns sonst immer in Fulda zum Aufnehmen. So ist es.
Man könnte jetzt nicht sagen, dass es quasi in der Mitte dazwischen ist, aber ja, wir treffen uns gemeinsam sozusagen an einem fremden Ort und heute sprechen wir beide mal von zu Hause, von unserem jeweiligen Zuhause aus. Und das ist tatsächlich auch eine ganz spannende Sache. Das war vor, ich würde mal sagen, 4 oder 5 Jahren so ungefähr. Also vor Corona war das überhaupt nicht denkbar. Vor 4 Jahren war das überhaupt nicht denkbar. Da gab es die ganze Technik zwar noch nicht so gut wie heute, aber es gab die ganze Technik schon und Videotelefonie war auch schon etabliert, würde ich mal sagen. Aber dass man ganz normal dann eben sagt, treffen wir uns eben online, das ist eigentlich erst seit Corona so richtig selbstverständlich normal, dass man das so macht.
Genau. Also ich habe im Vorfeld davor auch schon seit 2015 auch Podcasts auch digital aufgenommen mit Leuten, die ich teilweise noch nie zuvor gesehen hatte in echt. Mit denen habe ich schon Podcast 2015 produziert. Da ging es los.
Aber ach, so lange machst du das schon?
So lange mache ich das schon tatsächlich. So lange mache ich das schon. Und damals gab es die Technik natürlich nicht so im Vergleich zu heute. Und du hast es gesagt, Corona hat da sicherlich nochmal so einen Boost geliefert, gerade was zum Beispiel Zoom angeht oder auch Skype, diese Sachen. Skype war ja vorher auch schon benutzt, aber natürlich hat sich das alles noch auf einer Teams, also auch generell viele Gespräche finden jetzt mittlerweile digital statt. Aber was ist das überhaupt, lieber Sascha, Digitalisierung, was bedeutet dieser Begriff?
Digitalisierung kommt ursprünglich vom Finger, also vom Digitus, Finger, ist der lateinische Begriff, Digitus und es kommt vom Zählen, ganz einfach. Also Digitalisierung bedeutet ursprünglich, wenn man von dem Begriff herkommt, bedeutet das einfach, Dinge zu zählen. Und das ist eigentlich auch ein ganz wichtiger Bestandteil von Digitalisierung. Und heute versteht man darunter die Umwandlung von analogen Signalen, also stufenlos kontinuierlichen Signalen, in sogenannte diskrete oder durch ganze Zahlen darstellbare Signale, also digitale Signale, sowas wie 1, 2, 3, 4, 5, das sind ja ganze Zahlen. Und analoge Zahlen wären dann so etwas wie Zahlen, die ganz viele Nachkommastellen haben und dann beliebig viele Nachkommastellen. Und man kann das beliebig fein unterteilen. Das ist so im Grunde genommen der Unterschied zwischen analog und digital. Es gibt also ganz, ganz viele Zahlen ganz klein unterteilt und quasi einen kontinuierlichen Übergang ohne Stufen. Und digital ist eben, dass es nur quasi ganze Zahlen gibt und dadurch eben Stufen, in denen das dargestellt wird. Aber das funktioniert trotzdem wunderbar. Wir werden das ja im Laufe des Podcasts heute noch ein bisschen erklären, was da so der spannende Hintergrund an der Sache ist. Aber das ist grundsätzlich die Bedeutung des Begriffs Digitalisierung oder digital.
Diesen Begriff gibt's ja jetzt noch nicht so lange, logischerweise, in Zeiten der Entwicklung auch. Als Kind kann ich mich erinnern, dass da der Begriff mir das erste Mal, zumindest da habe ich ihn das erste Mal wahrgenommen, Mitte der 80er kam dieser Begriff. Aber im Laufe dieser Zeit hat sich auch nochmal so viel verändert. Man spricht auch von digitalen Revolution im Grunde. Also ich meine, heutzutage, wir wissen es, in vielen anderen Ländern, als Beispiel jetzt erstmal nur, da zahlt man schon allein nur noch mit der Karte oder mit dem Handy beispielsweise.
Hier in Deutschland. Mit der Uhr.
Oder mit der Uhr. Du machst
inzwischen nur noch mit der Uhr, ja. Und ich habe überhaupt gar kein Bargeld mehr bei mir. Und immer dann, wenn ich mal in der Situation bin, dass jemand Bargeld will, dann gucke ich immer ziemlich blöd. Das war vor anderthalb Jahren. Seit es bei mir auf der Uhr diese Möglichkeit gibt, in Kombination mit der Bank, die ich habe, dass ich das mit der Uhr bezahlen kann, hat sich das fundamental verändert bei mir. Also ich habe das Portemonnaie jetzt eigentlich nur noch dabei, weil da mein Ausweis drin ist und meine Bahncard und solche Sachen. Aber eigentlich brauche ich das gar nicht mehr. Ich zahle eigentlich nur noch mit der Uhr.
Ja, aber es gibt immer noch, bleiben wir doch einfach mal bei der Bezahlung, immer noch viele Geschäfte, kleinere Läden, wo man einfach immer noch nicht mit der Uhr, geschweige denn mit dem Handy oder sogar mit der Karte zahlen kann, sondern da steht immer noch so ein großes Schild, dass nur Bargeld da möglich ist. Und wenn man in andere Länder schaut, da ist selbst am Flohmarkt manchmal so ein kleines Kartengelesegerät vorhanden, sodass man damit auch bezahlen kann. Woran liegt das? Und damit fangen wir an, dass wir in Deutschland da noch nicht so weit sind. Gute Frage, oder? Kannst du dir das erklären?
Ja, die einfache Antwort ist, weil die Politik die letzten 20, 30 Jahre geschlafen hat. Das ist leider ziemlich eindeutig so. Die Digitalisierungsbestrebungen sind immer wieder aufgekommen. Also es wurde immer wieder gesagt, wir müssen mehr Digitalisierung machen. Was das bedeutet, Digitalisierung zu machen, das müssen wir vielleicht gleich auch nochmal erklären. Aber die Forderung von Seiten der Industrie, von Seiten der Forschung, von Seiten der Gesellschaft, von Seiten der Wirtschaft, wie auch immer, die wird seit Jahrzehnten, kann man sagen, eigentlich seit den 90ern, wo das Internet aufgekommen ist und die Menschen zu Hause digitalisiert worden sind mit dem Zugang zum Internet, kamen Forderungen auf, dass es schneller und preiswerter und besser sein soll. Und das ist ja immer noch nicht so. Wir haben jetzt diese große Glasfaser-Initiative, durch die schnelles Internet in die Haushalte kommt. Das klappt in den Städten auch sehr gut, aber auf dem Land hast du auch Orte, die kein Glasfaser haben und wo selbst der Mobilfunk, die Mobilfunkverbindung sehr, sehr schlecht ist. Also da haben wir so ein bisschen Drittweltland-Status, muss man tatsächlich sagen. Also es gibt Länder in Afrika, die besser digitalisiert sind.
Ja, vollkommen richtig. Aber du hast gerade hier auch Glasfaser angesprochen. Ich meine, es passiert jetzt ein bisschen was, aber es passiert alles auch sehr, sehr viel spät, sehr, sehr spät in Deutschland. Sind wir vielleicht nicht digitalisierungsfähig, wie du es gerade gesagt hast? Also was ist Digitalisierungsfähigkeit?
Das ist eine schwierige Frage, ob wir fähig sind. Ich glaube, wir sind das schon. Es sind einfach sehr wesentliche politische Entscheidungen getroffen worden. Also eine ganz wichtige Entscheidung, die dazu beigetragen hat, dass die Glasfasertechnologie, obwohl es die auch schon seit, lass mich kurz überlegen, seit 40 Jahren
mindestens 40 Jahre gibt. Schon?
Ja. Ich kann mich erinnern, dass ich damals in meiner Ausbildung, ich habe ja Fernmeldehandwerker gelernt bei der Post, also alles das, was mit Telefon zusammenhängt. Und ich kann mich daran erinnern, dass wir in der Ausbildung, das war 1988 oder 89, dass wir dort auch tatsächlich schon Glasfaser hatten als neue Technik, die kommen wird und wo das alles umgebaut werden soll. Also Mitte der 80er war das schon etablierte Technik. Man konnte damit umgehen, man konnte das auch machen. Wir hatten das sogar schon in der Ausbildung. Also das muss es dann auch schon ein paar Jahre gegeben haben. Deswegen sage ich so ungefähr 40 Jahre. Und es gab damals unter der Kohl-Regierung eine ganz wichtige Entscheidung mit Leo Kirch, der damals, der hatte einen großen Privatsender. Ich habe vergessen, irgendein Pay-TV hatte der. Ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen.
War das Premiere?
Nicht? Ich glaube, das war Premiere.
Ja, das war Premiere.
Ja. Und Helmut Kohl hatte damals mit Leo Kirch so einen Deal, dass sie ganz viel Kupferkabel verlegen. Mhm. Also diese Hohlleiter-Kupferkabel, das war das Kabelfernsehen. Und das war eine politische Entscheidung. Man hätte ja damals auch schon Glasfaser verlegen können, aber die Kombination Leo Kirch, der eben dieser Medienunternehmer war, und Kohl damals, die haben gesagt, so, wir machen jetzt nicht Glasfaser, sondern Kupferkabel. Und die haben halt Nachteile und das hat halt die Entwicklung so ein bisschen verzögert. Und das führt dazu, dass wir erst heute, 30 Jahre später, Glasfaserkabel verlegen. Das hätte man auch schon vor 30 Jahren machen können. Das ist eine Entscheidung, von der ich weiß und die auch meines Wissens historisch belegt ist. Und Ja, und manchmal ist es halt so, eine einzige Entscheidung kann dann auch tatsächlich ausreichen, um bestimmte Entwicklungen über Jahre oder sogar Jahrzehnte nach hinten zu schieben.
Mittlerweile, ich meine, wir haben es gesagt, hat sich super viel verändert. Ich schaue auf mein Handy, schaue da mal rein, sehe, oh, ich habe da ungefähr 15.000 Fotos, die ich mit mir rumtrage. Mhm. Alle, ja, digital. Ich trage mal 15.000 Fotos in Fotoalben mit dir rum. Oder anderes Beispiel, ich will einen Film schauen. Früher bin ich in die Videothek gegangen, habe eine VHS-Kassette ausgeliehen.
Ja.
Für einen Mark, für 5 Mark, weiß ich nicht mehr, was es gekostet hat. Ja,
in jedem Fall waren es Mark, so ja. Ist man sicher. Weil ich glaube, gab es das noch in der Euro-Zeit? Da gab es, glaube ich,
es doch, gab auch doch, es gab ja. Euro. Ja, ich habe da sogar eine Videothek gejobbt in der Zeit. Da gab es ja schon auf jeden Fall auch schon Euro in der Umstellung. Und naja, aber du musst die VHS zumindest, die DVDs später musste ich nicht mehr zurückspulen, die VHS-Kassette auch noch. Und dann musst du dann noch immer eine Mark Strafe zahlen, wenn ich die VHS-Kassette nicht zurückgespult habe. So war das früher. Heutzutage brauche ich ein Internet. Mach einfach einen Fernseher, der meistens auch mittlerweile mit dem Internet verbunden sind. Smart TV, Smart Home, auch alles Themen, über die wir gleich vielleicht noch sprechen sollten. Und plötzlich, ja, alles da, was ich will.
Ja. Ich schleppe über 1000 CDs mit mir rum. Ich habe seit den 90ern kaufe ich CDs. Wir haben ja auch in einer Folge über Musik gesprochen und so über verschiedene Musikgeschmäcker. Und ich bin halt noch so altmodisch, ich bin ein bisschen old-fashioned und kaufe auch immer noch CDs. Ich habe neulich das erste Mal ein Stück digital gekauft, also als MP3-File. Aber ansonsten habe ich immer noch CDs und ich habe über 1000 CDs zu Hause und die trage ich alle mit meinem iPad mit mir rum. Ist auch ein ganz komisches Gefühl.
Ja.
Also wenn ich jetzt irgendwo hingehe, neulich habe ich mal wieder Musik aufgelegt im Rahmen der 50-Jahr-Feier der Hochschule und hatte da mein iPad dabei und da sind halt über 1000 CDs drauf. Das ist schon ein komisches Gefühl. Früher sind ja die DJs, zum Teil machen die das ja heute auch noch ein bisschen, aber ich habe das Gefühl, das ist dann eher Show. Früher sind die jedenfalls mit ihren Koffern angekommen, wo dann die Platten drin waren oder später dann die CDs, die sie dann entsprechend aufgelegt haben.
Ja, das habe ich ja noch gemacht.
Du hast das gemacht, auch mit CDs und Platten und so.
Ja, ja, mit Platten angefangen, dann später noch mit CDs. Ich hatte immer 8 CD-Koffer dabei. 8 Stück.
Krass, krass.
Und die musste ich halt immer transportieren. Und heutzutage auch alles natürlich digital.
Ja.
Aber auch, ich habe es umgestellt, teilweise sogar die CDs digitalisiert oder in dem Fall sogar digitalisieren lassen, weil ich auch nicht mit den Streaming-Diensten auflege, sondern mit den Files, die ich auf der Festplatte oder dem Rechner habe.
Ja, ja.
Und das war auch dann Heidenarbeit, das auch noch zu digitalisieren. Ich habe ja sogar etliche alte Videokassetten noch digitalisieren lassen oder auch Home-Video-Sachen von meinen Großeltern alles digitalisieren lassen. Wie funktioniert sowas? Also wie geht das?
Digitalisieren? Das ist krass. Ich habe, komme ich gleich drauf, ich habe meine ganzen CDs auch alle händisch selber eingelesen und verwaltet und habe mir da, das war eine Zeit lang auch so ein Hobby von mir, meine CDs einzulesen und das schön zu verwalten, alles einzutragen in der Musiksoftware, die ich nutze, mit Interpret und Titel und CD und Jahr, wo das aufgelegt wurde und so weiter. Und so weiter. Es hat viel Arbeit gemacht, aber heute habe ich eine schön gepflegte Bibliothek und kann da schön nachgucken. Wie funktioniert das? Bevor wir noch weiter irgendwelche Anekdoten erzählen, unseren Weg aus der analogen in die digitale Welt. Aber wir haben ja tatsächlich auch den Vorteil, wir sind ja in einem Alter, wir haben das noch erlebt, dass das analog war, also sowas wie Schallplatte. CD war so ein Übergang, das war ja dann der Einstieg in die digitale Welt sozusagen. Und dann heute, wo das Ganze komplett immateriell ist, nur noch als Datenstrom da ist. Das haben wir ja so, diese spannende Zeit haben wir ja miterlebt. So, du kennst ja mit Sicherheit auch noch die Telefone mit der Wählscheibe, wie man das so schön sagt.
Ja, klar.
Die eigentlich, jetzt mal Spezialwissen, eigentlich heißt die Nummernschalter. Also im Postdeutsch damals war das der Nummernschalter und Wählscheibe, da wussten wir immer, wer Wählscheibe sagt, ist halt da keiner vom Fach. Aber ist egal, ist eine andere Geschichte. Jedenfalls, was sind die wesentlichen Punkte beim Digitalisieren? Also ein ganz wichtiger Aspekt, und das ist eine ganz große Errungenschaft, muss man eben sagen, und die ist auch schon uralt, ist, dass man Objekten Zahlen zuordnen kann oder dass man ganz allgemein sagen kann, man kann eine Verbindung oder eine Zuordnung zwischen Objekten und Zahlen herstellen. Man kann Dinge zählen und ihnen damit irgendeine Ordnungsnummer geben. Wir haben unsere Personalausweisnummern. Wir haben unsere Kontonummern mit der IBAN. Ist das ja jetzt auch kombiniert mit der Bankleitzahl und der Kontonummer. Wir haben Handynummern. Alles ist irgendwie mit Ziffern hinterlegt. Und du kannst tatsächlich alles mit Ziffern hinterlegen. Und man kann das als sozusagen als Mathematisierung der Welt bezeichnen. Denn dadurch, dass du Objekte mit Zahlen in Verbindung bringen kannst, kannst du alles das, was du mit Zahlen machen kannst, ja auch mit Objekten machen. Also du kannst dann Dinge berechnen, du kannst, und das ist der zweite ganz wichtige Punkt, du kannst Dinge automatisieren beziehungsweise algorithmisieren. Mhm. Algorithmisieren heißt, dass du zum Beispiel einfache Rechenregeln anwenden kannst. Du kannst, was weiß ich, du hast, wenn du Post sortierst zum Beispiel, machen wir ein mechanisches Beispiel, wenn du Post sortierst oder fürs im Hotel, so, das ist jetzt ein gutes Beispiel, im Hotel, da hast du deine Zimmernummern und die Zimmer sind ja, die Nummern sind in der Regel so sortiert bei größeren Hotels, dass die erste Ziffer immer die Etage ist. Also der Raum 210 ist in der zweiten Etage und da dann das zehnte Hotelzimmer. Und ein Algorithmus kann zum Beispiel sein, dass du, weil du in der zweiten Etage nur Gäste aus einem bestimmten Land hast, irgendeine politische Delegation, die da jetzt hingefahren ist zum Beispiel, dass du dann unten dem Leuten an der Rezeption sagst, früher war das ja so, die ganze Etage kriegt jetzt einen speziellen Speiseplan. Also nimmst du deinen Speiseplan und die Menüauswahl und legst das in die Fächer von den Zimmern in der zweiten Etage. So, und das ist ein Algorithmus. Ne? Du nimmst eine Speisekarte, legst sie in dieses Fach rein und das machst du für alle Fächer in der zweiten Etage. Und das ist ein einfaches Beispiel für einen Algorithmus, den du auch viel komplizierter machen kannst. Und das ist eben so ein ganz wichtiger Punkt. Du gibst einem Objekt eine Zahl und hast dann irgendeine Rechenvorschrift, irgendwas Mathematisches und kannst dann damit was machen. Und das war ja das, was bei den CDs damals gemacht wurde, dass du diese Rille, die auf der Schallplatte drauf ist, dass du da auch Zahlen zugeordnet hast. Wenn man sich die Schallplatte mit einem Mikroskop oder mit einer Lupe oder so angeguckt, dann hat man gesehen, diese Rillen, wo die Nadel drin langläuft, die ist ja nicht gerade, sondern die ist wellig. Und dadurch wird ja die Nadel in Schwingung versetzt, die Schwingung wird verstärkt, kommt auf einen Lautsprecher, der schwingt genauso wie die Nadel. Und wir nehmen das dann als Musik oder Ton, Geräusch, was auch immer auf der Platte drauf ist, wahr. Das ist ja diese analoge Welt.
Ja.
Die Nadel läuft entlang dieser Rille, es wird verstärkt. Oder früher beim Grammophon musste es nicht mal verstärkt werden. Da kam das dann direkt aus dem großen Hornlautsprecher raus. Später wurde es dann verstärkt, dann hat man das hören können. Und Digitalisierung bedeutet, du kannst allem eine Zahl zuordnen. Die Position der Nadel, also wie weit sie ausgelenkt ist aus der Mitte, da kannst du eine Zahl zuordnen. Wenn sie in der Mitte ist, kannst du sagen, das ist 0. Wenn sie, sagen wir mal von mir aus, nach links gebogen wird durch die Rille, dann ist es eine negative Zahl. Wenn sie nach rechts gebogen wird, ist es eine positive Zahl. Da hast du schon mal eine Richtung drin. Und dann kannst du sagen, der Maximalausschlag, den diese Nadel haben kann, ist zum Beispiel 127, minimal ist 0. Das heißt, in die eine Richtung hast du dann minus 127, in die andere Richtung plus 127. Warum ich auf diese Zahl komme, sage ich gleich.
Okay.
Die hat nämlich einen Grund. Und dann hast du 256 Schritte, die du dazwischen machen kannst.
Ja, verstehe.
Und jeder dieser Schritte bedeutet eine Position der Nadel. Und jetzt kannst du Folgendes machen. Du kannst jetzt, und das ist das, was du beim Digitalisieren zum Beispiel tust, du nimmst jetzt die Position der Nadel, übersetzt sie in eine Zahl und schreibst diese Zahl irgendwo hin, in der Tabelle. Hm. Das machst du sehr schnell. Also das kann man nicht mehr händisch machen. Das macht dann eine Maschine für dich, die, wie wir heute wissen, Computer heißt. Und wenn du jetzt diese Zahlen ausliest und dann wieder übersetzt in eine Position der Lautsprechermembrane, hörst du wieder den Ton. Mhm. Wir haben jetzt nur diesen Zwischenschritt mit dem Verstärken des analogen Signals ersetzt ersetzt durch einen Schritt, wo wir das Signal genommen haben, in Zahlen übersetzt haben und dann diese Zahlen wieder in eine Position von der Lautsprechermembrane zum Beispiel übersetzen. Und dann haben wir dazwischen, haben wir diese Information der Nadelposition, die ja im Verlauf der Zeit den Klang wiedergibt, haben wir dann als Zahlenkolonne gespeichert. Das ist Digitalisierung. Und jetzt können wir zum Beispiel mathematische Operationen darauf anwenden. Wir können zum Beispiel sagen, wir wollen das Signal lauter haben.
Ja.
Wir wollen es doppelt so laut haben. Dann nehmen wir einfach die Position der Nadel immer mal 2. Dann ist plötzlich die Position doppelt so stark. Das ist eine einfache Rechnung. Und man kann sich auch viele beliebigere, schwierigere Rechnungen vorstellen, die man damit machen kann, die dann heute, wenn wir heute auflegen mit den modernen Programmen, dann kann man ja den Ton langsamer abspielen, man kann ihn schneller abspielen, höher ab oder das Musikstück höher abspielen von der Tonlage, tiefer abspielen von der Tonlage. Wir können Effekte einbauen, wir können digitale Filter einbauen, man kann die Gänzen besser rausnehmen, man kann die Höhen rausnehmen, also ein Hochpass, ein Tiefpass, man kann Hall einbauen. Das sind alles mathematische Funktionen, die du nutzen kannst, wenn du erstmal das als Zahlen zur Verfügung hast.
Spannend, interessant. Die 127, auch das eine Zahl, die du gerade genannt hast.
Ja.
Also die Digitalisierung hat ja extrem viel, hat unser Leben komplett auch verändert. Wir haben mehr Platz, sagen wir so, wenn man jetzt an die Archivierung beispielsweise denkt, Langzeitarchivierung, Teilen der Daten, die wir haben, die Verarbeitung natürlich, aber auch wenn man was sucht in den Daten, ist ja auch einfacher geworden. Das heißt,
genau, ja. Das sind diese ganzen, das ist, wenn du die Daten erstmal zur Verfügung hast, also diese Zahlen, das sind ja dann letztendlich nur noch Zahlen, die dann im Computer drin sind, auf der Festplatte oder wo auch immer, dann kannst du beliebige mathematische Funktionen darauf anwenden. Das heißt, du kannst irgendwelche Suchalgorithmen nehmen, du kannst Sortieralgorithmen nehmen, du kannst Filteralgorithmen nehmen, also alles Mögliche. Dadurch, dass es und zwar jede Form von Information oder von Objekt kann ja durch eine Zahl repräsentiert werden. Das heißt, du kannst alles nur noch, also was heißt nur noch? Du kannst alles mit mathematischen Funktionen beschreiben. Das ist das fundamental andere jetzt durch die Digitalisierung.
Und wenn du damals noch die große Lexikon-Sammlung im Regal stehen hast, hast du deutlich mehr Platz auch verbraucht, als wenn du da jetzt einen USB-Stick hinlegst.
Und wenn du dann was suchen musstest, klar, das war auch schon sortiert, das war dann alphabetisch sortiert, wenn du das große Brockhaus irgendwie mit, was weiß ich, 22, 23 Bänden oder so stehen hast, da stand dann draußen drauf A bis AA oder irgendwie so und dann hinten war dann Z oder irgendwie sowas. Und da konntest du schon grob so sagen, na ja, ich suche jetzt einen Begriff mit M, das ist in dem Band drin. Ja. Dann hast du den rausgenommen, musstest aber trotzdem, ich weiß nicht, die haben ja irgendwie 600-700 Seiten oder so, diese Bücher, musst du ja trotzdem nach dem Alphabet dann suchen. Und das geht eben jetzt alles viel einfacher, weil das wird alles durch Zahlen repräsentiert und durch entsprechende Algorithmen kannst du dann sehr schnell riesige Datenbestände durchsuchen.
Das klingt ja alles nach ausschließlich Vorteilen. Aber, lieber Sascha, gibt es denn auch Nachteile der Digitalisierung? Gibt es Probleme, die mit der Digitalisierung einhergegangen sind?
Ja, natürlich. Jetzt machen wir schon eigentlich einen Schritt zu viel. Um noch besser verstehen zu können, was die Probleme von Digitalisierung sind, müsste man noch zwei Aspekte mit reinbringen.
Gerne, dann mach dir gerne noch die Aspekte und dann kommen wir zu den Problemen.
ich überlege gerade, ob wir vielleicht auch nochmal Digitalisierung zweiten Teil machen müssen.
Wahrscheinlich, warum nicht?
Ja, es kommen noch zwei technische Dinge dazu, die relativ neu sind. Das mit der Idee, mit dem Objekte können Zahlen zugeordnet werden, und das ist schon alt, das ist schon tausende Jahre alt im Grunde genommen. Aber es kommen zwei neue Ideen dazu, die noch nicht so alt sind. Und die eine Idee, die, passt es eigentlich auch sehr gut, dass ich heute in Hannover sitze, die kommt nämlich von Herrn Leibniz, nach der jetzt die Leibniz-Universität Hannover benannt worden ist, der viele, viele Jahre hier in Hannover gewirkt hat und ich habe dummerweise vergessen, das war 17. Jahrhundert, 17., 18. Jahrhundert. Dummerweise seine Geburtszahl nicht im Kopf. Ach, hier steht es. Von 1646 bis 1716 hat er gelebt. Also 17., 18. Jahrhundert hatte ich richtig im Kopf. Es ist also schon viele, viele Jahre her, über 300 Jahre her. Und Leibniz hatte eine ganz, ganz interessante Idee. Der hat nämlich gesagt, man braucht nur zwei Ziffern, um alle Zahlen darstellen zu können. Und das muss ich ganz kurz erklären. Wir nutzen ja 10 Ziffern, 10 verschiedene Ziffern von 0 bis 9. Und wenn wir mehr als 10 Objekte haben oder wenn wir mehr als 9 Objekte haben, dann nehmen wir die zweite Stelle, dann haben wir die Zehnerstellen. Dann haben wir, wenn wir eine 1 und eine 0 haben, heißt das 10, dann haben wir 10 Objekte oder 2 und 0, 20 Objekte und so weiter und so weiter. Und wenn wir mehr als 99 Objekte haben, nehmen wir eine weitere Stelle dazu, die 100er und so weiter und so weiter und so weiter. damit, dass das sogenannte Dezimalsystem, was wir nutzen, also mit 10 Ziffern, die 0 zählt auch als Ziffer. Und das kommt daher, weil wir 10 Finger haben. Also man kann jede andere Anzahl von Ziffern nehmen. Man könnte auch 5 Ziffern nehmen oder 16 Ziffern oder wie auch immer. Aber wir nehmen halt 10 Ziffern, weil wir 10 Finger haben. Und dieses mit den 10 Fingern halt gut zählen können. Und daraus hat sich das ergeben. Aber muss man nicht machen. Und Leibniz hatte die Idee und hat gesagt, naja, man kann ja auch nur 2 Ziffern nehmen, nämlich die 0 und die 1. Und wenn man heute sich die Uni Hannover anguckt, die Leibniz-Universität Hannover anguckt, die hat ein Logo, wo Zahlen zu sehen sind, nämlich in der ersten Zeile 1, dann geht ein gerader Strich durch, dahinter steht dann nochmal eine 1, dann 1,0, dahinter steht dann 2 und dann 1,0,0, dahinter steht dann 4. Und das ist einer Zeichnung nachempfunden, die Leibniz gemacht hat, wo er diese Dualzahlen aufgeschrieben hat. Und die Idee hinter diesen Dualzahlen ist, man braucht eben nur 2 Ziffern. Und während bei uns jede Stelle, die Einer, die Zehner, die Hunderter und so weiter, immer ein Vielfaches von 10 sind. 100 ist ja 10 mal 10, 1000 ist 10 mal 10 mal 10. Jede Stelle ist immer ein Zehnerschritt. Ist es bei den Dualzahlen so, dass du immer einen Zweierschritt hast. Das heißt, die erste Stelle ist 1, die zweite Stelle ist 2, die dritte Stelle ist 4, das ist nämlich 2 mal 2, die vierte Stelle ist 8, das ist nämlich 2 mal 2 mal 2 und so weiter und so weiter. Und jetzt kommt auch die Erklärung mit der 127. Ich habe ja gesagt, du hast insgesamt, wenn du minus 127 plus 127 und 0 hast, dann kommst du insgesamt auf 256, wobei einmal muss 128 sein, so war jetzt unsauber gesagt. Also von mir aus minus 127 plus 128 und die 0, das ergibt zusammen 256. Und das ist 2 hoch 8. Also das sind 8 Stellen. Und das ist so eine Zahl, 256, 128, 64, 32. Den begegnet man ja immer wieder. Und es liegt einfach daran, dass das eben diese Dualzahlen sind, nach den entsprechenden Stellen. Und früher wurden ja Computer verkauft. Es gab den C64, es gab den Commodore 128 und den Atari 512. Das ist zweimal 256. Es gab den Atari, ich glaube, ST 1064 oder so. Das heißt, es tauchen immer diese Vielfachen von 2 auf in diesen Werten. Und es liegt halt daran, dass diese Dualzahldarstellung 0 und 1 sich wunderbar eignet, um maschinell genutzt zu werden. Das ist nämlich einfach Strom an, Strom aus. Die 1 ist Strom an, die 0 ist Strom aus. Und wenn du jetzt ganz schnell immer Strom an, Strom aus, Strom an, Strom aus machst, dann kannst du damit Zahlen übertragen. Spannend. So ähnlich wie Morsen. Nur Morsen ist komplizierter bei den Dualzahlen, weil beim Morsen gibt es 3 Zeichen. Es gibt nichts, den Punkt und den Strich, also gar keinen Ton, kurzer Ton, langer Ton und diese Pause, gar keinen Ton, da weiß man immer, jetzt ist das Zeichen zu Ende. Und das gibt es bei den Dualzahlen nicht. Da gibt es nur 2 Signale, nämlich Strom aus oder Strom an. Und durch den Takt, du musst wissen, welchen Takt du hast, das ist sozusagen noch eine Information, die auch vorhanden sein muss, kannst du alle Zahlen übertragen. Du brauchst nur 2 Ziffern und mit 0 und 1, ja, das kann alles Mögliche sein. Das kann Licht an, Licht aus, Strom an, Strom aus, Tür auf, Tür zu, Arm hoch, Arm runter, völlig egal. Kannst du irgendwie zuordnen, du kannst alles damit machen. Und das hat, wie gesagt, Leibniz erfunden vor knapp 300 Jahren, etwas über 300 Jahren. Und das ist dann später im letzten Jahrhundert, ist das dann aufgekommen, weil man das wunderbar eben nutzen kann, um Zahlen darzustellen und das sehr einfach ist, das mit Computern, also mit einfachen Schaltern damals, die dann später in Computer eingesetzt wurden, zu bauen. Das ist die eine große technische Errungenschaft, von der wir heute immer noch die Nachwirkungen spüren, weil halt diese Zahlen immer wieder auftauchen. Und die zweite große Errungenschaft, die ist so in den 50er, 60ern aufgekommen, das ist die, dass man diese ganzen Maschinen miteinander sprechen lassen kann. Also, dass man Datenaustausch macht. Und 1968, da gibt es ein schönes Bild bei Wikipedia, begann das ARPANET, Das ist der Vorläufer des heutigen Internets. Also schon sehr, sehr lange her. Und bei Wikipedia gibt es ein schönes Bild vom Mai 73, wo dann so dargestellt wird, welche Universitäten mit welchen Computern vernetzt waren. Und der Vorläufer vom ARPANET war so ein militärisches Netz. Und da ging das so in den 50er, 60ern los. Das baute übrigens auf das Fernschreibernetz auf, was es seit Größenordnung 120, 130 Jahren gibt. Also das Fernschreibnetz war so das erste Datenaustauschnetz, wo dann diese Ankomme-Morgen-Stop, bitte koch schon mal Essen-Stop oder irgendwie sowas. Ne? Also ja, dann diese, ja. Das gibt schon seit 120, 130 Jahren. Und darauf aufbauend, als dann die ersten Rechenautomaten kamen, und das ging so in den 50er, 60er Jahren so langsam, so eher Ende 50er, Anfang 60er ging das so langsam los, dass dann diese Fernschreibertechnik genutzt wurde, um Computer miteinander zu verbinden. Deswegen ist ganz viel, was heute bei diesen Kommandozeilen-Eingaben, diese Unix-Shells und so, wer das mal gesehen hat, viele Begriffe, die da drin sind, kommen aus der Fernschreibertechnik, weil das daher kam. Und damit, und das sind so diese vier Aspekte. Also die Welt ist mathematisierbar, alles kann man Zahlen zuordnen. Mathematik, diese Mathematisierbarkeit führt dazu, dass man Algorithmen anwenden kann, weil Mathematik algorithmisierbar ist. Also man kann Abläufe, automatische Abläufe da nutzen. Das sind sehr alte Erfindungen, kombiniert mit den eher neueren Erfindungen. Man braucht nur zwei Ziffern, um alle Zahlen darstellen zu können. Und man kann Maschinen miteinander vernetzen, also Geräte miteinander verbinden, auch über große Entfernungen. Früher über Draht, heute auch über Funk, aber auch immer noch über Draht, der dann heute Glasfaser ist, wo dann Licht verschickt wird. Diese vier Aspekte zusammen ergeben das, was wir heute Digitalisierung nennen und was heute eben viel mehr ist als einfach nur Internet. Weil wir hatten das ja eben mit den Daten schon. Du kannst Daten sortieren, du kannst überall auf der Welt quasi in Echtzeit Daten aufnehmen. Also ich sehe ja, was jetzt aktuell gerade für eine Temperatur in Fulda ist. Ich muss nur meine Wetter-App aufmachen. Ich habe jetzt deinen Ort nicht bei mir drin, aber du könntest zum Beispiel auch genauso schnell jetzt gucken bei dir, Hannover, was hat das gerade für eine Temperatur, was ist da für ein Wetter?
Ja, ja.
Früher musste das mit Booten übertragen werden und das dauerte Ewigkeiten. Also ich weiß gar nicht, was so ein Pferd am Tag laufen konnte, aber das der Radius, mit dem Nachrichten übermittelt wurden, war ja nicht groß. Also was schafft man am Tag im Fußmarsch? 30 Kilometer,
ja.
40 Kilometer vielleicht so. 30 Kilometer ist etwas, da, wenn wir solche Strecken wandern, dann bin ich schon kaputt danach. Man schafft auch 40 Kilometer, aber das ist dann schon wirklich anstrengend. Naja, also Hannover hat einen Durchmesser von 20 Kilometer. Das heißt, selbst hier in Hannover, wenn es jetzt kein Telefon gäbe, von der einen Seite der Stadt zur anderen Seite der Stadt, da bist du einen Tag unterwegs, ne? Oder?
Ja, sagen wir überleg mal, wenn ich da wissen wollte, wie das Wetter in Hannover ist, hätte extra zu mir kommen müssen, laufen müssen zu mir, um mir
genau,
zu teilen,
genau.
Das Wetter ist. Ja.
Und jetzt kannst du es in Echtzeit.
Ja.
Du siehst es sofort. Und das ist etwas, das verändert fundamental. Und jetzt hast du ja die Frage gestellt, was sind die Nachteile davon?
Lass uns ganz kurz nochmal von unseren Nachteilen kommen, weil jetzt habe ich so viel gelernt und mitgenommen. Das ist total spannend. Ich habe mich auch vorbereitet auch, aber verstehe jetzt deutlich mehr nochmal, nachdem du mir das erklärt hast. Vielen Dank erstmal dafür.
Ja, sehr gerne.
Vielleicht kannst du mir noch eine andere Frage beantworten, die ich auch schon lange mit mir trage. Ich bin ja auch, wie gesagt, Musik ist ja sehr musikaffin. Digitalisierung, haben wir ja gesagt, alles möglich von Audiodateien, aber natürlich auch von Bildern, Texten und so weiter und so fort. Aber bleiben wir bei den Audiodateien. Da gibt es ja gängige Dateiformate wie WAV oder WAV oder MP3, genau. AIFF, AAC, AU gibt es noch und noch mehr.
OGG gibt es noch.
Genau. Was ist der Unterschied? Warum gibt es so viele Dateiformate? Was bedeutet das? Kannst du mir das erklären?
Ja, kann ich, aber da müssten wir eigentlich einen eigenen Podcast zu machen. Also die kurze Version ist, ich habe dir ja vorhin erzählt, wie man aus Musik digitale Zahlen macht und dann später daraus wieder Musik macht.
Ja.
Und jetzt hast du bei der Digitalisierung von Musik zum Beispiel ja die Frage, wie schnell tastest du ab? Ja. Also wie oft pro Sekunde guckst du, wieder anschaulich, bildlich gesprochen, wo die Position der Nadel ist? Wenn du das nur einmal pro Sekunde machst, oder noch langsamer, hast du gar nichts davon, da hörst du nichts. Also du hörst irgendwas, aber das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und jetzt muss man sich ja fragen, wie oft muss man denn abtasten, damit das überhaupt eine gute Qualität hat? Und da gibt es ein ganz einfaches Theorem zu, so ein Abtasttheorem. Ich habe den Namen vergessen, es ist auch nach einem Wissenschaftler benannt. Da komme ich jetzt aber auf die Schnelle nicht drauf. Dieses Abtasttheorem sagt aus, dass wir eine gute Audioqualität haben, wenn wir mit der doppelten Frequenz abtasten, die wir maximal hören können. Mhm. Und wenn du jetzt von unserer Hörfrequenz ausgehst, das sind ungefähr 20 Kilohertz, dann kann man sagen, also 20.000 Schwingungen pro Sekunde, Hertz heißt ja Schwingung pro Sekunde, also 20.000 Schwingungen pro Sekunde, das können wir noch hören, also wir beide nicht mehr, weil wir in einem Alter sind, wo wir dieses Hörvermögen nicht mehr haben, aber Kinder können das zum Beispiel noch hören. Mhm. Und wenn man jetzt eine gute Audioqualität haben will, dann ist so die Aussage, dann sollte man das mit der doppelten Frequenz abtasten. Dann sind wir bei 40.000 Hertz. Und was dann tatsächlich für die CDs genommen wurde, war die Abtastfrequenz von 44 Kilohertz. Also etwas mehr als das Doppelte der Frequenz, die wir maximal wahrnehmen können. Jetzt hast du damit dann 44.000 Ziffern pro Sekunde, die du aufschreiben musst. Das ist ganz schön viel.
Ja.
Und dieses File-Format heißt AIFF. Ich weiß jetzt nicht, wofür dieses Akronym steht. Das kann man mit Sicherheit nachschlagen. Das ist jedenfalls dieses Datenformat, was nicht komprimiert ist. Also wo wirklich 44.000 Mal pro Sekunde geguckt wird, welche Position hat die Nadel. Dann wird es aufgeschrieben in eine Datei, in eine Tabelle. Und wenn du das dann mit der gleichen Frequenz abtastest, kriegst du einen Ton, von dem du nicht mehr unterscheiden kannst, ob das eigentlich Stufen sind, die du dort wahrnimmst, oder ob das so ein kontinuierlicher Übergang ist. Das Problem bei diesen CDs ist, dass die enorme Datenmengen haben. Ne, du hast bei so einer CD hast du, wenn du die unkomprimiert auf deinen Computer packst, hast du ja irgendwie was mit, ich das richtig im Kopf habe, 700 Megabyte, was heutzutage nicht mehr so viel ist. Für mich, oder als wir beide jünger waren, so vor 20 Jahren, waren 700 Megabyte ja unglaubliche Datenmengen. Ja. Die haben auf so eine CD draufgepasst. Und das Problem war damals in den 70er, 80ern, als die CDs erfunden wurden oder entwickelt wurden, dass die damaligen Datenleitungen überhaupt nicht in der Lage waren, solche enormen Datenmengen zu übertragen. Heute ist es kein Problem. Heute übertragen wir ganz andere Datenmengen, nämlich Filme in 4K-Auflösung mit Dolby Surround und Schlag mich tot. Das war früher nicht möglich. Und dann hat ein, passt übrigens auch sehr gut nach Hannover, ein Wissenschaftler, ein Elektroingenieur, den ich auch mal kennengelernt habe tatsächlich, den durfte ich tatsächlich mal kennenlernen. Der hat an der Uni Hannover gearbeitet, der hat damals sich mit diesen Fragen beschäftigt. Und ich gucke gerade auf die Schnelle, ob ich seinen Namen finde, weil an den kann ich mich tatsächlich nicht erinnern. Aber wir könnten über MP3 und diese Sachen noch mal genauer sprechen. Dann bin ich auch vorbereitet und dann habe ich den Namen auch im Kopf. Ich komme jetzt nicht auf den. Ist jedenfalls ein hannoverscher Elektroingenieur, der auch lange noch an der Uni war. Und ich habe den immer gesehen, weil der immer sehr fein gekleidet war. Es war immer ein sehr fein gekleideter Herr mit Anzug, der da rumlief. Der war, glaube ich, auch schon deutlich über 70. Der rannte da immer noch rum und war ein begeisterter Forscher. Und der hat damals die Komprimierungs Arbeitsgruppen geleitet von MP3 und von MP2, also wo es um Videokomprimierung geht. Die Uni Hannover hat das dann alles an das Fraunhofer-Institut abgegeben. Deswegen sagt man heute, Fraunhofer hat MP3 erfunden. Das stimmt aber so nicht, sondern die haben dann das alles übernommen, weil sie eben leichter mit Patenten umgehen konnte. Das konnte die Technische Universität Hannover damals nicht so gut. Deswegen haben die das so gemacht und heute heißt es halt, die haben das gemacht. Aber der diese Arbeitsgruppe geleitet hat und der auch wesentliche Beiträge inhaltlich gebracht hat, das war eben ein hannoverscher Elektroingenieur, ein Prof, der, wie gesagt, den ich auch mal persönlich kennengelernt habe, ein sehr, sehr freundlicher Herr. Und trotz seines hohen Alters immer noch unglaublich begeistert und total fit. Also es war wirklich eine ganz, ganz spannende Hans-Georg Mussmann heißt er. Jetzt fällt mir der Name ein.
Sehr gut. Aber das ist echt ein riesengroßes Thema, was wir vielleicht echt nochmal aufmachen.
Da müssen wir nochmal drüber reden. Jedenfalls, lange Rede kurz. Und der hat sich dann überlegt, die Daten müssen komprimiert werden. Und die Idee dahinter, da sprechen wir mal in einem anderen Podcast drüber. Die Idee dahinter, wie man das macht, die ist auch sehr spannend. Die hat dann dazu geführt, dass es neue Audioformate gibt. Also sowas wie MP3, MP4, gibt es verschiedene historische Hintergründe. Apple hat dann sein eigenes Format entwickelt, Windows mit WAV auch sein eigenes Format. Und dann gibt es freie Formate wie dieses OGG. Unterschiedliche Programmierer haben sich dann rangesetzt und haben das dann entwickelt. Alle diese Formate haben gewisse Vor- und Nachteile. Naja, und deshalb gibt es so viele Formate und die haben alle unterschiedliche Kompressionsalgorithmen, unterschiedliche technische Details, die dann eben dazu führen, dass das so ein großes, sag ich mal, Durcheinander ist. Das hängt ja auch, da müssten wir eigentlich auch mal drüber reden, mit der Entwicklung der Computer zusammen, die ja damals in den 70er, 80ern mit ganz viel Einzellösungen, so Insellösungen losging, bis dann in den 90ern es dann so langsam in die Vereinheitlichung kam, dass dann Dateiformate austauschbar wurden mit PDF zum Beispiel oder JPEG, was auch so ein Komprimierungsformat ist, dass dann diese unterschiedlichen Sachen wieder zusammengekommen sind.
Das ist aber wirklich ein eigenes, noch größeres Thema.
Das ist noch ein größeres Thema.
Was wir auf jeden Fall, aber auch auf unsere Liste machen.
Total, ja, in jedem Fall. Jedenfalls total spannend. Und deswegen gibt es so unterschiedliche Formate und auch unterschiedliche Textformate, unterschiedliche Bildformate und so weiter und so weiter. Und es gibt bei Wikipedia so eine interessante Liste, was es alles für Formate gibt. Und es ist wirklich der Wahnsinn. Das ist unglaublich. Und das hat sich wieder so ein bisschen, sage ich mal, vereinheitlicht, weil sich manche Formate halt durchgesetzt haben, aus manchmal ja auch einfach Gründen, dass eine Firma stärker war und gesagt hat, wir machen das jetzt so. Manchmal auch, weil sie praktischer waren. Also es ist ganz unterschiedlich. Könnte man auch spannende Sachen zu erzählen.
Aber lass uns jetzt final, lass uns final jetzt zu den Problemen oder den Nachteilen nochmal kommen. Wir sind schon auch in Überlänge, aber haben sehr viel mitgenommen heute. Aber es gibt ja auch Nachteile und es gibt auch Probleme, die Digitalisierung mit sich
gebracht. Wollen wir das nicht, wenn wir jetzt schon am Ende sind, wollen wir das nicht dann lieber in eine eigene Folge packen?
Eigentlich eine sehr gute Idee. Ich glaube, da sollten wir wirklich eine extra Folge, weil das ist auch ein großes Thema.
Das ist ein riesengroßes Thema und ich habe nämlich gerade so im Kopf, da machen wir jetzt ein Fass auf, da reden wir locker noch mal eine Dreiviertelstunde drüber. Dann lass uns doch lieber für heute erstmal grundsätzlich abschließen, was Digitalisierung ist und was vielleicht auch so dieses fundamental andere jetzt in dem Zeitalter der Digitalisierung im Vergleich zu früher ist. Und das fundamental andere ist, dass Information viel schneller und viel leichter zur Verfügung steht. Ja, also das ist etwas ganz, ganz Besonderes. Du kannst heute im Vergleich zu vor 30 Jahren, 30 Jahre passt ganz gut, 30 Jahre, das war 94, da gab es schon Internet, da war das aber auch noch nicht alles so vernetzt wie heute. Du kannst heute überall auf der Welt in Echtzeit Daten bekommen, Videos bekommen. Es gibt ja überall diese Webcams, wo du dann gucken kannst, wie ist denn das Wetter gerade dort oder wie ist das Wetter dort. Und du kannst auch noch mal ganz anders in Echtzeit kommunizieren. Ja, man konnte vorher auch telefonieren, das geht. Aber diese permanente Erreichbarkeit ist schon mal was anderes. Also die Tatsache, dass du mit deinem Smart-Device gut, in Deutschland ist es nicht ganz egal, wo du bist, weil der Internetempfang nicht immer so gut ist. Aber grundsätzlich, also wenn du zum Beispiel in Skandinavien bist, da kannst du am letzten Baum irgendwo an der Ecke von der Küste stehen und du hast 5G. Diese Länder sind so durchdigitalisiert, das funktioniert so super. Das ist gar kein Vergleich zu uns. Also du kannst heutzutage überall auf der Welt jederzeit irgendwelche Daten bekommen. Und du hast Zugriff auf unglaublich viel Information, während du früher in irgendwelche Archive marschieren musstest. Also musstest da hingehen, musstest dann in diesem Gebäude, die ja auch nicht klein sind, dann das finden, was du da suchst. händisch. Du musst das durchblättern. Das kannst du heute mit Suchalgorithmen machen. Du kommst ja auch nicht immer ran an die Sachen. Du kommst ja nicht an alles direkt ran. Nicht, weil es geheim ist, das auch, aber zum Beispiel auch, weil du, weil die Sachen so wertvoll sind, dass die gar nicht öffentlich zugänglich sind, sondern dass du nur mit Genehmigungen und mit speziellen Auflagen bestimmte Dokumente dir angucken kannst. Das ist ja heute zu einem großen Teil weggefallen. Du kannst nicht nur auf all diese Sachen zugreifen, sondern dadurch, dass du eben, dass das digital zur Verfügung steht, kannst du das in mit Kombinationen von Algorithmen, kannst du das quasi in Echtzeit durchsuchen. Wenn du jetzt irgendwas googelst oder irgendeine andere Suchmaschine nimmst, dann durchsuchst du ja mit dieser Maschine ja im Grunde genommen die Inhalte von Millionen von Büchern oder von Internetseiten oder so. Und das in wenigen Sekunden oder Sekundenbruchteilen. Und das ist ein massiver Unterschied zu früher.
Ja, krass. Großes Thema. Digitalisierung hat unser Leben verändert und wird uns wahrscheinlich im Leben auch noch weiter begleiten. Ja. Und uns auch im Podcast noch weiter scheinbar.
Ja, das wird so sein. Und dann müssen wir, das musst du, glaube ich, auch schreiben, dann müssen wir in jedem Fall das könnten wir eigentlich die dunkle Seite des Internet, der Digitalisierung, der dunkle Seite des Internets, und müssen wir nochmal überlegen, wie wir das nennen. Aber darüber müssen wir in jedem Fall reden. Dann dieses Thema Datenkomprimierung ist, glaube ich, auch ein spannendes Thema. Was ist eigentlich die Idee dahinter? Das finde ich wirklich ganz spannend. Warum man plötzlich aus einem Musikstück eine Datei machen kann, die nur noch ein Zehntel so groß ist. Das ist ja das, was MP3 macht. Das schafft ja ungefähr so einen Faktor 10. Und man trotzdem, bis auf ein paar Menschen, die tatsächlich eine Höreinschränkung haben, die hören den Unterschied. Aber normal hörende Menschen hören keinen Unterschied. Und die Datei ist nur noch ein Zehntel so groß.
Ja, auf jeden Fall werden wir da noch mal drüber sprechen. Ich habe heute schon einiges mitgenommen. Ich freue mich sehr auf die Episoden, wo wir das auch noch mal noch klarer stellen werden. Ich freue mich auch sehr auf die nächste Episode. Da haben wir euch auch ein ganz besonderes Thema mitgebracht zur Weihnachtszeit. Wollen wir es verraten?
Nee, jetzt hast du es ja schon im Grunde genommen verraten. Wir wollen mal über Weihnachten reden. Ja.
Hätte keiner gewusst, wenn du es jetzt nicht geklärt hättest. Ein besonderes Thema zur Weihnachtszeit hätte auch was anderes sein können.
Das hast du ja so vorbereitet. Das lag ja im Grunde genommen schon quasi. das war ja offensichtlich. Ja, wir wollen über Weihnachten reden. Ja. Wobei wir mal gucken müssen. Ich habe jetzt gerade, wenn ich so darüber nachdenke, wenn wir über Weihnachten reden, dass wir beide da mit roten Zipfelmützen sitzen und ich mir noch einen künstlichen Bart umhänge. Du hast ja schon einen Bart.
Vielleicht noch Glühwein in der Hand. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, ich kenne mich deutlich besser aus bei dem Thema Weihnachten als beim Thema Digitalisierung. Aber wir hatten dich ja jetzt hier auch als Experten da. Deswegen vielen Dank, Sascha.
Sehr
viel mitgenommen. Ich bin raus für heute. Die Abschlussworte gehören dir.
Vielen, vielen Dank. Ja, jetzt habe ich heute mal wieder sehr, sehr viel geredet. Ich habe schon als Kritik gehört, dass ich manchmal zu viel rede. Aber wenn du jetzt sagst, dass du dich mit Weihnachten viel besser auskennst als ich, dann wird es ja das nächste Mal definitiv andersrum sein.
Als bei Digitalisierung.
Okay, aber dann wird es das nächste Mal anders sein. Aber es ist auch egal, wie es ist. Ich freue mich jedes Mal. Es macht mir immer sehr viel Spaß, mit dir zusammen zu plaudern. Auch wenn wir uns wie heute jetzt nicht vis-à-vis gegenüber gesessen haben, sondern einige hundert Kilometer, ja Größenordnung 200 Kilometer entfernt gesessen haben und ganz digital über Digitalisierung gesprochen haben. Das passt eigentlich wie Faust aufs Auge. In diesem Sinne, eine schöne vorweihnachtliche Zeit. Bleibt gesund und ich freue mich auf den nächsten Podcast. Bis dann. Tschüss.